Folge 2 der Win Today Hockey O'Clock Original Series. Der Manager wird präsentiert von Bravis Immo. Bravis Immo bedeutet Beratung, die zuhört, Lösungen, die passen und Entscheidungen, die halten. Gleich im Anschluss dreht sich im Gespräch mit KAC-Manager Oliver Piloni alles um das Adjustieren, sprich das Anpassen. Genauso wie in der Welt von Bravis Immo. Denn jedes Projekt wird dort individuell entsprechend Ihrer Ansprüche und Wünsche angepasst. Sind Sie Anleger? Wünschen Sie eine 360-Grad-Beratung wie beispielsweise bei einem Kauf oder Verkauf? Sind Sie auf der Suche nach kompetenter Verwaltung Ihrer Wohnung oder Liegenschaft? Dann sind Sie bei Bravis Immo bestens aufgehoben. Jetzt gleich einen kostenlosen Beratungstermin sichern via office@bravis-immo.at. Das ist office@bravis-immo.at. Bravis Immo. Einfach. Bravissimo.
Win today. Hockey. O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig in und die Scheibe kollert über die Linie.
In den Lippen drin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Nice move. Another nice move.
Oh, he's gone. It doesn't get any better than this.
Und so schnell ist schon wieder eine Woche vergangen. Teil 2 von Der Manager, dem neuesten Win Today Hockey O'Clock Original. Vergangene Woche in Teil 1 haben wir übers Projektieren gesprochen. Heute in Teil 2 werden wir über das Adjustieren sprechen, wie man flexibel bleibt, wie man auf bestimmte Vorkommnisse reagiert und das Ganze natürlich mit dem Manager, der erneut gegenüber sitzt. Das ist Oliver Piloni. Und Oliver, danke, dass du erneut ein klein wenig Zeit nimmst, um über eine Facette deines Tuns zu sprechen. Adjustieren. Wie oft muss man das machen?
Meinst du mit Adjustieren Spieler nach verpflichten?
Naja, im Wortsinne ist Adjustieren altösterreichisch, im Militär sich dienstmäßig kleiden, aber in dem Sinne, wo ich es benötige, auch jetzt, was die Frage anbelangt, richten, in Ordnung bringen.
Ja, ich bin da relativ nahe an der Mannschaft dabei. Das heißt jetzt nicht, dass ich eingreife, Linien verändern will oder die Trainer kritisiere, warum sie das nicht so spielen. Das mache ich nicht, sondern ich versuche einfach, und das tue ich meistens nur, wenn sie mich nach meiner Meinung fragen, dann sage ich meine Meinung. Wenn natürlich wirklich ich sehe, ups, das geht in die falsche Richtung, dann versuche ich es ihnen irgendwie so begreiflich zu machen, dass sie selbst draufkommen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, weil ich natürlich auch mit Spielern eng bin und oft Infos bekomme, die ich nicht so weitertragen kann an die Trainer, weil dann wissen sie, das kommt von einem Spieler und ich habe schon einen Trainer gehabt, den hat die Spieler bestrafen. Deshalb wird von mir, und das wissen die Spieler auch, wenn sie mir etwas sagen, bleibt das bei mir. Und wenn ich nur sehe, das passiert wirklich so, dann muss ich eingreifen. Und das passiert halt nachher in einem normalen Gespräch mit den Trainern, aber ich kann sagen, dass ich eigentlich noch nie laut geworden bin eigentlich mit den Trainern, sondern das soll immer auf der sachlichen Ebene sein, so dass sie es eben selber auch sehen, weil ich glaube, dass die Trainer auch so einen Druck haben, dass sie das teilweise nicht wahrhaben wollen und gar nicht merken, dass sie da in die falsche Richtung gehen. Und das sind oft nur Kleinigkeiten. Ich rede jetzt da nicht bei großartigen Fehlern, sondern einfach, wenn sie auf gewisse Spieler zu hart sind, und das ist auch etwas, was ich sagen muss, also wie teilweise Trainer mit uns früher geredet haben, das vertragen die heutzutage gar nicht. Du musst aufpassen, was du dir sagst, weil die brechen ganz normal zusammen. Das klingt jetzt vielleicht arg, weil das sind Profisportler, aber diese mentale Seite ist ein ganz wichtiger Faktor.
Du hast unfassbar viele Themen jetzt schon mal angeschnitten und aufgeworfen, wo ich hoffentlich dann auch alle im Rahmen dieser Folge namens Adjustieren dann besprechen kann mit dir. Weil du diesen Kontakt mit den Spielern angesprochen hast. Wie üblich ist es, dass der Manager auch ins Tagesgeschäft mit eingebunden ist, mit Spielern zwischen Tür und Angel oder vielleicht dann auch offiziell im Büro Gespräche führt? Ist das beim KAC anders als zum Beispiel
in Wien oder in Innsbruck oder in Velke, Salzburg, Graz, muss da jeder seinen eigenen Weg finden? Und wenn ja, wie hast du deinen gefunden?
So wie ich schon gesagt habe, ich versuche nahe dabei zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Spieler zu mir heraufhole, sondern dass ich versuche, Strömungen zu sehen, indem ich bei Besprechungen anwesend bin oder allein bei Drittelansagen, wo ich eigentlich meistens in der Kabine, aber da sitze ich jetzt nicht bei den Spielern vorne, sondern bin im hinteren Bereich und höre eben zu und versuche, jetzt komme ich wieder auf mein Bauchgefühl, dass ich mehr, ob ich merke, dass da irgendetwas, auch nur eine Kleinigkeit falsch ist. Und dann versuche ich da eben einzugreifen. Und Spieler, natürlich haben wir eine Leading Group, die zu mir zu Hause einlädt, auf eine Grillerei und mit denen noch redet und die wissen, dass ich mit jedem Problem, da rede ich jetzt aber nicht nur die Probleme mit dem Trainer oder irgendetwas, sondern das sind banale Dinge. Als Beispiel nehme ich her, Matikainen, da habe ich den Physio getauscht, den Off-Ice-Coach getauscht und den Cook-Trainer getauscht und eigentlich an der Mannschaft nicht viel verändert und wir sind Master geworden im Jahr darauf. Das heißt, ich habe gar keinen, glaube bei den Spielen habe ich minimal irgendetwas gemacht. Weil das sind auch alles Einflüsse, die einen Ablauf beeinflussen können. Und jetzt sage ich aber nicht, dass der Physio schlecht war oder der Off-Ice-Coach, sondern da hat es einfach nicht gepasst in der Chemie mit der Mannschaft. Und wir haben ja Gott sei Dank eine Off-Ice-Firma, die mit uns arbeitet und da ist zum Beispiel immer noch ein, kann ich denjenigen, der fix vor Ort ist, sagen, das passt nicht, weil der ist schon zu lange bei uns, der ist zu gut Freund mit den Spielern und wenn die Spieler dann sagen, heute machen wir aber nicht so eine strenge Einheit, heute tun wir ein bisschen locker, das ist gefährlich. Und dann wird eben diese Person getauscht. Also es ist jetzt nicht die Art und Weise, wie die Firma arbeitet, sondern einfach nur die Ansprechperson für die Spieler. Gleich beim Physio war zum Beispiel, wenn man zum Physio geht oder du kriegst eine Massage, dann redest du so wie mit der Friseurin, die du unterhaltest. Und das sind oft Sachen, die teilweise gar nicht so ernst genommen werden. Und da habe ich zum Beispiel gehabt, dass derjenige, der den Trainer weitergetragen hat und der Trainer noch den Eindruck gehabt hat, der Spieler jammert. Und das war, ich will keinen Namen nennen, ganz und gar nicht einer, der jammert. Und der hat es dafür büßen müssen. Also das sind Sachen, wo ich versuche einzugreifen oder Strömungen versuche, durch meine Anwesenheit aufzunehmen und die in irgendeine Richtung zu verändern.
Das mit den Strömungen ist spannend. Was sind so Zeichen für dich, dass du eingreifen solltest oder Zeichen für dich, wo du denkst, hoppla, das möchte ich zumindest beobachten?
Wenn ich sehe, dass die Spieler nicht mit Freude zum Training kommen oder du siehst am Gesichtsausdruck, wow, hoffentlich ist die Einheit heute bald vorbei. Oder wenn du zu lange einen Trainer hast, nutzt sich ja ein Trainer ab. Das heißt nicht, dass er schlecht ist, aber er verliert die Ansprache, vor allem wenn du bei der Mannschaft relativ wenig machst. Das war zum Beispiel beim Herrn Matikainen so, der ein genialer Motivator ist und auch zum Beispiel geniale Dinge gemacht hat, indem er zum Beispiel aus dem Petersen, der eine reine Offensivkraft war, mittlerweile folgt der Backcheck und der ist ein well-rounded Player. Nur der hat ihn gedrillt. Also dass ich mir das angeschaut, wenn ich der Spieler bin, ich hätte mir das nicht gefallen lassen. Aber das kannst eben eine gewisse Zeit lang durchziehen und musst aufpassen, dass du das nicht über die Edge gehst. Weil dann auf einmal verlierst du die Spieler und die horchen dann nicht mehr zu. Und das Vertrauen kriegst du nicht mehr zurück. Und das muss ich aber auch sagen, solange ich jetzt da beim KAC bin, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft gegen einen Trainer spielt. Vielleicht einmal. 7-0.
Ich glaube, es war sogar 9-0. Auch dazu werden wir noch kommen. Aber es wird dann oft in den Medien suggeriert, dass das vielleicht der Fall wäre oder dass es intern irgendwie nicht passt. Wie viel Blödsinn ist ein schwieriges Wort, aber wie viel gefährliches Halbwissen ist bei dem mit dabei, was regelmäßig über den KAC geschrieben wird? Weil das Rauschen im Blätterwald in Kärnten, das ist altbekannt. Es wird auch das bezeugt dann auch wieder die Größe und die Wichtigkeit dieses Clubs. Es wird täglich über diesen Club geschrieben. Das ist ein Luxus, den nur ganz, ganz wenige andere Mannschaften in Österreich auch haben. Aber wenn du, und das ist jetzt Pi mal Daumen, aber wenn du die Realität mit dem abgleichst, was dann tatsächlich auch in der Berichterstattung über den KAC wiedergegeben wird, wie groß ist die Diskrepanz? Gibt es überhaupt eine?
Gibt es teilweise schon, aber muss ganz ehrlich sagen, das ist teilweise auch der Job dieser Journalisten, weil jede Meldung, aber wenn sie nicht mehr ist, die haben natürlich Viewer. Und das, die müssen das ja auch machen. Ich greife nur ein, wenn teilweise das unter die Gürtellinie geht, weil ich zum Beispiel mit anderen Journalisten, ja, jetzt bist du wieder beleidigt, weil man etwas Negatives geschrieben hat. Sag ich, na, du brauchst nicht positiv schreiben, wenn wir schlecht gespielt haben. Das sehen ja 4000 Leute und du kannst doch nicht reinschreiben, das ist auch etwas, was ich geändert habe auf der eigenen Homepage. Du wirst nicht lesen, dass wir super gespielt haben und wir haben schlecht gespielt. Das macht ja lächerlich, weil das zeigt ja, dass du selber keine Ahnung hast, weil wir haben super gespielt und wenn du zugeschaut hast, hast du gesagt, das kannst du nicht anschauen. Das ist etwas, wenn es unter die Gürtellinie geht, das ist etwas, was mich stört, aber teilweise reagiere ich nicht drauf, weil Aktion und Reaktion, das heißt, auf das warten ja teilweise die Journalisten nur, weil dann kann er wieder was schreiben. Wenn aber ich darauf nicht reagiere, das, was heute geschrieben ist, ist morgen schon wieder Vergangenheit. Und natürlich verursacht das die sind Meinungsbildner auch. Und das ist das Gefährliche, dass da natürlich noch der Leser eben sagt, ach schau, die machen schon wieder nichts. Oder das wird schon wieder nicht gemacht und das wird schon wieder nicht gemacht. Das ist noch schon kompliziert und kann natürlich Auswirkungen haben, die nicht lustig sind, weil du ein negatives Bild abgibst.
Wie dick musst du da vielleicht auch dein Fell werden, um nicht gleich zu reagieren? Oder was auch mal einfach nicht zu kommentieren, weil ich kenne das selber und diese Situation, in der wir uns befinden, ist ja jetzt kein Alltagsgespräch, weil es einerseits aufgezeichnet wird, weil wir beide wissen, dass das dann an einen großen Hörerinnen- und Hörerkreis rausgeht. Du weißt, dass du der bist, der die Fragen beantwortet. Ich weiß, dass ich der bin, der mehrheitlich die Fragen stellt. So ist es eine künstliche Situation und das ist de facto jede Interviewsituation, wo eine Fernsehkamera und dergleichen mit dabei ist oder ein Handy mitläuft. Was auch immer. Und gerade wenn man vielleicht noch kein Medientraining absolviert hat, wenn man auch vielleicht Grenzen auslotet des Sagbaren und sich dann vielleicht eine unbedarfte Aussage einschleicht. Und gerade jetzt mit Vervielfältigungstechniken, die es so einfach machen, irgendwo dabei gefilmt zu werden oder bei einer vielleicht unbedarften Aussage gefilmt zu werden, die man dann vielleicht noch jahrzehntelang um die Ohren geschmissen bekommt, wie war für dich auch der Prozess dieses, in dem Fall Adjustens, adjustieren heißt ja in Ordnung bringen, das Adjusten der Nordamerikaner ist eigentlich das Anpassen. Für dich auch, warst du wie freigebig den Medien quasi beantwortest, wo du eingreifst, wo du sagst, steh mal drüber. Wie war das für dich?
Da kommt mal wieder der Erfahrung zugute am Golfplatz, weil da ist jeder einer von den Medien, der da als Golfspieler reinkommt und da musst du natürlich. Das kommt halt noch oft ignorant drüber, wenn ich nicht drauf reagiere. Also aber keineswegs, natürlich trifft dich das, wenn du so etwas liest. Aber so wie ich gesagt habe, ich bin nicht auf den sozialen Medien. Also ich bin nicht auf Facebook, ich bin dort nicht. Wenn ich da was mitkriege, dann nur, wenn unsere Medienabteilung zu mir kommt und sagt, boah, schau, die schreiben schon wieder das und das und das. Sage ich, oft ist es wahrscheinlich gut, dass ich da nicht drauf bin, weil alles will ich gar nicht kommentieren. Und meistens sind auch, wenn ich noch zum Beispiel im VIP-Raum bin und ein Freund kommt her und sagt, du, der da drüben hat wieder heute was Negatives geschrieben auf Facebook, dann sage ich, was sehen, wenn ich jetzt hingehe, face to face, sagt er mir das nicht. Und ich bin, ein gutes Beispiel ist, unsere Fanclubs, die haben ja eine jährliche Generalversammlung. In meinem ersten Jahr, Brandy Kapitän, ist da der damalige Obmann von der Stiege 19 zu mir gekommen und gesagt, du, wir haben im Dezember unsere Generalversammlung, kommst du? Und ich habe schon gemerkt bei der Frage, dass er damit rechnet, dass ich nein sage. Sag ich, ja, sicher, wo soll ich hinkommen? Was du kommst. Sag ich, ja, und die nehmen den Kapitän auch mit. Ja, bist der Erste, der da kommt. Sag ich, ja, aber ich habe nichts zu verbergen. Und wenn mir einer eine Frage stellt, dann gibt es eine Antwort. Und da sind wir eben dort gesessen und da sitzen halt 150 Leute. Und natürlich war die Stimmung negativ. Ich glaube, da haben wir gerade ein paar Partien verloren. Und dann hat der zum Beispiel da hab Brandy geredet zuerst, oder ich zuerst, und auf die Frage, ja, aber warum spitzen ihr so schlecht? Dann hat der Brandy gesagt, ja, weil das Sport ist. Oder glaubt ihr wirklich, ich gehe aufs Eis und ich will verlieren? Was, du willst nicht verlieren? Naja, dann hätte ich sofort aufhören, ich will jedes Spiel gewinnen. Ja, aber das macht nicht den Eindruck. Ja, aber wisst ihr, wie schwierig das ist? Dass die anderen können ja auch Eishockey spielen. Und das ist halt bei uns auch ein bisschen das Problem in Kärnten. Wir haben sehr viele Zuschauer, die noch zu Zeiten von einem Pepe Buschnick drinnen waren, wo jede Mannschaft mit 12-0 aus der Halle geschossen worden ist. Das geht nicht. Wenn du heute nicht dein A-Game raufbringst, dann gewinnst du gegen niemanden. Und man, ich laut Statistik, wir haben voriges Jahr zweimal, ich will jetzt die Mannschaft gar nicht schlecht reden, zweimal 4-1 gegen Innsbruck verloren. Das ist unvorstellbar eigentlich. Du gewinnst gegen alle anderen und die Statistiken gegen die Top 6 waren eigentlich besser als wie gegen die unteren, weil natürlich du das im Unterbewusstsein, ja, wir sind mal Tabellenführer, jetzt spielen wir gegen die, du hast keine Chance, du gewinnst.
Und dann wiederum diese Innsbruck-Geschichte, die zieht sich durch. Also über die letzten Jahre war Innsbruck total immer ein unangenehmer Gegner für Klagenfurt, vor allem in Klagenfurt.
Ja, aber wir haben zum Beispiel auch, das war ein unglaubliches Spiel für mich. Wir haben, glaube ich, vor 2 Jahren mal nur 13 Feldspieler gehabt, weil wir Verletzte gehabt haben.
Das war gegen Salzburg?
Ja. Wir haben gewonnen. Da waren aber Spieler dabei, die überhaupt noch nie ein Spiel in der ersten Liga. So einen Tag später oder 2 Tage später haben wir gegen Innsbruck gespielt mit der gleichen Mannschaft. Wir waren noch im ersten Drittel 4-0 hinten, weil wir, hätte gibt's anständige Opfer gegen Salzburg. Hast du halt ganz anders gekämpft. Ah, jetzt haben wir Salzburg geschlagen, über Innsbruck fahren wir. Wir sind reingelaufen, 4 Konter, 4-0. 2 Tage später, gleiche Mannschaft. Unglaublich. Und deshalb ist das für mich so faszinierend, dass eigentlich eben nicht, weil ich dort bin oder seit ich dort bin, aber eben noch nie gesehen, dass unsere Mannschaft gegen eine, ich habe kein schlechtes Derby noch von uns gesehen. Weil die wissen, heute zählt's, das zählt doppelt, weil die Zuschauer, das ist das Wichtigste für denen, weil es gibt ja die Aussage, ihr könnt alle Partien verlieren, aber gegen Villach müsst ihr gewinnen. Was ja ein kompletter Schwachsinn
ist. Schon ein Körnchen Wahrheit, aber im großen Ganzen gesehen wahrscheinlich dann tatsächlich Schwachsinn.
Aber nur einmal auf die Frage, ja, das hier musst du, deshalb sage ich, du musst eine Mauer aufbauen, weil du kannst das nicht alles an die, weil du gehst sonst ein. Und das ist natürlich das Problem, du hast kein Privatleben mehr. Und ich war seit 4 Jahren nicht mehr auf Urlaub. Ich gehe, wenn hier und da mit einem Freund gehe, am Markt rein essen, aber ich gehe nicht fort in Klagenfurt. Und da ist zum Beispiel auch ein Freund von mir, ist zurückgekommen vom Studium, mit dem habe ich zusammen studiert. Und der sagt zu mir, gehen wir auf ein Bier. Dann habe ich gesagt, ja, komm zu mir. Nein, gehen wir ins Augustin. Ich sage, du wirst keine Freiheit haben. Er ist noch 5 Minuten gekommen und hat gesagt, bitte gehen wir, das ist ja ein Wahnsinn, du solltest ja nicht aus. Und das ist halt schon, ich bin es jetzt schon gewohnt, gell? Und natürlich werden die Leute sagen, nee, aber du kriegst genug Geld dafür, das ist halt der Preis, den du zahlst, aber weißt du, wenn du, bei mir das Privatleben nach 14 Jahren ist jetzt in die Brüche gegangen und alles, was ein Mitgrund war, weil du die ganze Zeit die Arbeit damit heimnimmst. Verstehst?
Diese Mauer aufbauen und allein schon die Tatsache, dass du nicht auf Social Media bist, ist bewundernswert, würde man hin und wieder auch wünschen bei all dem Schwachsinn, den du dort auch liest, aber wenn ich das so richtig interpretiere, ist dein Korrektiv, vielleicht, wenn man sie auch mal falsch verstanden hat, oder wenn dir jemand über die Medien was ausrichtet, immer noch das persönliche Gespräch.
Ja. Also, ich bin noch nie, wenn jemand auf mich zukommen ist, ich habe jetzt zum Beispiel wieder einen Anruf gekriegt, einmal am Samstag eine Stunde lange und hat sich jemand beschwert und gleichzeitig aber gesagt, Entschuldigung, dass ich dir am Samstag anrufe, sage ich, ja, aber merkst du, dass ich jetzt aufgeregt bin? Ich höre mir das ja an und das sind nicht berechtigte Sachen. Aber jetzt, dann habe ich es ihm eine Stunde erklärt und hat gesagt, jetzt, wieso du mir das erzählst, dann verstehe ich das. Ich sage, ja, aber ich kann ja nicht bei jeder Aktion, die wir machen, ein Buch mitschreiben. Weißt du, weil du musst aufpassen, das bin ich zum Beispiel auch, wenn am Golfplatz draußen haben wir eine Aussendung gemacht an die Mitglieder. So, haben wir zusammen mit der Sekretärin gemacht, dann bin ich mit dem Wisch gegangen und bin zum Koch vom Golfrestaurant gegangen, liest das, verstehst du das? Weil ich arbeite ja da, die Sekretärin arbeitet da. Für mich, ich kann zwischen die Zellen, nur du musst das ja verständlich rüberbringen. Und das ist eigentlich relativ schwierig. Du müsstest eigentlich jeden Tag eine Pressekonferenz machen, wo die Leute kommen können und da Fragen stellen.
Und deswegen freut es mich so extrem, dass wir so viele unterschiedliche Dinge auch schon besprechen durften und noch besprechen werden, was deine tägliche Arbeit und auch das daran denken, wie das bei welchen Leuten ankommen könnte, dass wir darüber sprechen können. Diese persönlichen Gespräche, die für dich auch als Korrektiv dienen, um entsprechend zu adjustieren, finde ich persönlich spannend. Persönliche Gespräche spielen aber auch bei einem ehemaligen Spieler des KAC eine Rolle, den ich gebeten habe, so ein klein wenig darüber zu sprechen, wie es denn war, mit dir zusammenzuarbeiten unter deiner Führung zu spielen. Und das ist einer der begnadetsten Geschichtenerzähler in der Winter Day Hockey Clock Geschichte. Der hat sich schon oft mit lustigen Begebenheiten gemeldet. Dieses Mal ist es natürlich reflektierter und es passieren ehrlicherweise zwischen Spieler und Manager auch nicht ganz so viele lustige Dinge. Aber er ist dieser Aufforderung sehr gerne nachgekommen. Das ist Manuel Ganal, mittlerweile in Diensten der Moser Medical Graz 99ers. Und der hat Folgendes zu Protokoll gegeben. Wir hören kurz rein.
Der Olli war immer voll überzeugt von seiner Mannschaft. Nicht zu 100% hinter uns gestanden. Man hat immer dieses Vertrauen gespürt. Und er hat ein brutales Gefühl dafür gehabt, was es in welcher Situation braucht. In schlechten Phasen war er oft präsenter in der Kabine. Hat Stimmung aufgelockert und haben wir noch einen Schulterklopfer ausgeteilt. Und in guten Phasen hat er sich oft im Hintergrund aufgehabt und hat die Sache einfach laufen lassen. Er war auch für mich natürlich eine extrem wichtige Person in meiner Karriere. Hat mich damals zum KAC geholt und war Schritt für Schritt in meiner Entwicklung voll dabei. Gerade in der Phase am Sprung zum Führungsspieler habe ich viele, viele Meetings bei ihm gehabt, wo er mir extrem geholfen hat. Mit der ganzen Situation zum Umgang, viele Tipps und Tricks, wie man mit dem Trainer redet, wie man mit dem Druck umgeht und all diese Sachen. Und für das bin ich natürlich extrem dankbar. Und er hat auch ein brutales Spür dafür gehabt, wenn er mal wieder mal uns auf den Deckel geben muss. Und das hat immer genau passt. Und was man mit dem Olli auch immer wissen muss, wenn man ein Meeting hat, immer ein bisschen extra CT-Planer.
Ich bin großer Manuel Ganal-Fan, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ich bin noch größerer Fan geworden, weil er diese Sprachnachricht auch im Vorarlberger Dialekt gehalten hat. Ich hoffe, dass das...
Den letzten Satz habe ich das auch nicht verstanden.
Ein Bitz auf den Deckel gehe.
Ach so, okay.
Ja? Das ist jetzt, okay. Weiß nicht, was ist die hochdeutsche Entsprechung? Jemandem eine auf den Deckel geben, genau. Darf man schon, aber ein Bitzle, ein klein wenig. Das ist so... Vorarlberger Dialekt, einmal eins, du hast ja viele Vorarlberger auch nach Klagenfurt gelotst. Also wahrscheinlich ist das der Dialekt, in dem du am zweitheimischsten bist. Aber was mich beim Hören dieser Nachricht und den Erinnerungen von Manuel Ganal ehrlich gewundert hat, ist, dass es so wirkt, dass du auch sehr hands-on sein kannst, wenn das der Spieler will und auch zulässt. Gibt Spieler... Oder gab es Spieler, die besonders versucht haben, auf dich zuzukommen oder wo du besonders versucht hast, den unter deine Fittiche zu nehmen? Passiert das immer in Absprache auch mit dem Trainerteam? Hey, soll ich mal mit dem reden? Wie funktioniert das? Ist das wieder das Bauchgefühl, das da dominant ist?
Das ist das, was ich gemeint habe. Ich sehe ja, wenn einer irgendeine Probleme hat, da geht es ja nicht nur um Eishockey-spezifische Probleme, sondern... Da steckt ja ein Mensch dahinter. Wenn der private Probleme hat oder was auch immer, dem gehört er trotzdem geholfen. Weil es nutzt ja nichts, wenn jetzt der Trainer den jeden Tag einen am Deckel gibt, weil du wirst auch schlechte Tage haben in deinem Job. Das hat irgendeinen Grund. Deshalb bist du ja nicht schlecht an dem Tag, sondern es geht einfach nicht anders. Und da muss man ihnen ja helfen. Weil es sind zwar Vollprofis und ich weiß, dass sehr viele von denen auch mit Mentalcoaches arbeiten. Da war ich sehr überrascht, wie ich da draufgekommen bin am Anfang, dass sogar Spieler wieder Brandy und der Dieter mit jemandem, weil du brauchst oft jemanden. Und das versuche halt ich. Also jeder Spieler weiß, dass meine Türe immer offen ist und er jederzeit zu mir kommen kann und über alles reden kann. Das habe ich eigentlich immer so, aber da habe ich eigentlich nie mit irgendjemandem was extra gemacht. Ich habe nur geschaut, eben, was für ein Problem hat der, wie kann ich dem helfen. Und natürlich, wenn ich merke, dass das auch die Trainer da mithelfen können, dann habe ich das mit den Trainern schon geredet.
Lass uns, weil wir da den konkreten Anlassfall haben und auch gerade von ihm hören durften, kurz bei Manuel Ganal bleiben. Und wenn er sagt, dass du so wichtig warst, in diesem Prozess Führungsspieler zu werden, was sind Dinge, wenn das jemand will, auf die du achtest? Also wir haben im ersten Teil auch schon über Daniel Obersteiner gesprochen, der das Potenzial dazu hat. Und da muss man dann auch wieder das ein klein wenig in Watte packen für all diejenigen, die jedes Wort auf die Goldwaage legen. Es kann viel passieren. Das Leben schreibt seine eigenen Geschichten, so floskeloid sich das jetzt anhören möchte. Aber wenn jemand das Potenzial dazu hat, wie Daniel Obersteiner, der nächste große Führungsspieler oder ein großer Führungsspieler zu werden. Manuel Ganal hatte das. Manuel Ganal hat das auch umgesetzt und vorexerziert das jetzt par excellence in Graz. Wenn jemand Avance in diese Richtung macht, du das siehst und der auch zugänglich ist für Tipps und Tricks. Wie muss man sich diesen Umgang vorstellen?
Man, speziell jetzt beim Manuel, der Manuel ist ja ein Vorzeigeathlet, weil er arbeitet immer hart und eigentlich die Spielweise, was er hat, was mich immer fasziniert hat bei ihm, ist, wie wenig er verletzt ist, weil er ist ja, ich sag's jetzt, ich hoffe, er ist mir nicht böse, aber er ist ein Terrier, gegen den keiner gut gern spielen mag. Und was mir bei ihm aufgefallen ist, wie er Kapitän geworden ist, hat er am Anfang seine Arbeit gesehen, bei irgendeinen Entscheidungen mit dem Schiedsrichter zu sprechen. Und dadurch hat er sich meiner Meinung nach ein bisschen von seinem Spiel weggebracht. Und was auch das Problem war, das sehen die Schiedsrichter nicht gern. Also, und wenn du die ganze Zeit zu dir rinfährst, du machst ja genau das Gegenteil, der wird noch irgendwann einmal, was er eigentlich nicht sollte, gegen die pfeifen. Oder wenn er sieht, dass du markierst oder irgendetwas, das rede jetzt nicht, das macht der Manuel nicht, dem pfeifen die das nicht mehr, weil sie nicht mehr wissen, ob du jetzt wirklich nicht draufgekriegt hast oder Schauspieler. Aber bei ihm eben, und ihm noch gesagt, du pass auf, du stehst bei denen auf der Liste, weil du reklamierst die ganze Zeit und dadurch glaube ich, dass du die vom Spiel, und das war zum Beispiel etwas, was ich mit ihm gesprochen habe, das muss er natürlich annehmen, aber jetzt sind wir wieder bei dem, oft merkst du das als Spieler gar nicht, weil seine erste Reaktion war, aber das tue ich ja gar nicht. Jawohl, pass auf, du machst das die ganze Zeit, beobachte es einmal. Und eigentlich macht es gar keinen Sinn, mit den Schiedsrichtern rumzudiskutieren, weil der nimmt seine Entscheidung ja eh nicht zurück.
Kennt keinen Schiedsrichter. Ja, wollte gerade sagen,
also
kennt
keiner, der das getan hat. Sollst du, und deshalb diskutiere ich auch mit meinen Trainern nicht, wenn die sagen, und da hätte der Schiedsrichter eine schlechte Leistung, sage ich, ja, sagen wir jetzt einen Spieler, der von uns fehlerfrei war. Warum darf der keinen Fehler machen? Aber der Spieler schon. Die sind aber teilweise, die haben einen Nebenberuf oder die haben einen Hauptberuf und das ist ja Nebentätigkeit. Das heißt, der arbeitet teilweise noch davor. Also ich ziehe den Hut. Ich sage jetzt nicht, dass die fehlerfrei sind. Aber ich war selber mal in der Situation, wie für die Liga gearbeitet hat, für die U20, dass damals die Leute im War Room, der Lyle Seitz und eben ein NHL-Ref, der damals da war, was der war Lockout, der hat gesagt, wir spielen jetzt 10 Szenen vor und du entscheidest. Ich war 9-mal falsch, aber am Fernseher mit Wiederholung. So, und dem ist eine Tatsachenentscheidung treffen. Und da habe ich gesagt, wow, war zum Beispiel eine Szene, habe ich gesagt, das ist Hooking. Klares Hooking vom Spieler von hinten. Schau noch einmal. Ja, Hooking.
Schläger einklemmt.
Na?
Und mitzogen, ne?
Wie kann man, wo man kackelt wird, noch vorfallen? Okay, das ist Embellishing. Und Embellishing, weißt du, ich habe das erste Mal gehört. Weil bei uns ist eine Schwalbe. Und dann bin ich erst draufgekommen, Embellishing heißt Schauspielern übersetzt. Das ist der einzige Wort, mit dem ich sage, du, das, ihr dürft euch nicht wundern, wenn die ganzen Zuschauer lachen, weil Schwalbe ist ein Vogel. Und du kannst mit Schauspielern, kannst du auch nicht sagen, aber du kannst sagen, unsportsmanlike behavior. Also, weil der Leile immer gesagt hat, warum lachen die Leute? Weil es ist eine Schwalbe. Das ist ein Vogel. Aber ich war da bei 9 falsch. Also ich will da jetzt nicht die Schiedsrichter in Schutz nehmen, aber ich habe den größten Respekt vor dem, was die da machen. Und auch wenn wir sagen, wir haben die schlechtesten Schiedsrichter, ich meine, voriges Jahr in der CHL, glaube ich, war Linienrichter, bei der AWM pfeifen sie. Also für dort sind sie gut genug, aber für uns sind sie schlecht. Also wir sollten schon einmal überdenken, dass wir vielleicht, und da habe ich einmal eine Analyse gemacht für die U20. Die U20 bei Weltmeisterschaften ist Österreich immer die meistbestrafte Mannschaft. Das heißt, wir lernen den Kindern falsch Eishockey spielen. Weil die Schiedsrichter sind immer die gleichen. Da gibt es die gleichen Regeln. Warum? Jetzt spielen wir auf einmal international und wir werden nur bestraft. Aber und das, komme ich wieder zurück, das waren eben Sachen, die ich zum Beispiel den Kanal gesagt habe. Aber wie gesagt, wenn mir so etwas auffällt und ich kriege natürlich auch ein Heads up nachher von den Offiziellen und sagen, du, der soll bitte schon mit dem aufhören, dann gebe ich das natürlich weiter. Weil im Endeffekt schadet er sich selber damit.
Wir reißen ganz kurz was an, bevor es in eine kurze Pause geht in dieser Folge, dass wir in einem anderen Teil noch genauer diskutieren werden. Aber jetzt, um noch bei der Person Manuel Ganal zu bleiben, und das könnte man auch andere Beispiele überführen, hilfst du Spielern auf ihrem Weg. Und aus Spielersicht ist natürlich auch immer das Interesse da, lange, erfolgreiche Karriere zu haben, die finanziell hoffentlich auch einen entsprechend weiterbringt. Wie schwierig ist es dann, gerade mit einem Manuel Ganal zu sehen, wie der dann auf einmal wieder in einem anderen Jersey aufläuft?
Das war natürlich ein längeres Gespräch, was ich mit ihm gehabt habe, aber das Angebot, was er dort bekommen hat als 34-Jähriger, einen längerfristigen Vertrag, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Jetzt nicht, weil ich ihn nicht mag oder auch glaube, aber ich muss ja, jetzt haben wir wieder bei Junge einsetzen. Früher mal, wo ich gespielt habe, mit 30 Jahren warst du fertig. Also ich kenne nicht viele Spieler, die damals über 30 noch gespielt haben. Jetzt, wenn ich mir anschaue, einer der fittesten in unserer Mannschaft ist der Murschak, der ist 38. Das war undenkbar zu der Zeit. Jetzt überleg einmal, du kriegst einen Spieler, oder ich nehme die Ganals, komme mit 20 in die erste Mannschaft. Wie willst du die auf die nächsten 10 Jahre rausspielen? Und du hast dann nur bedingte Plätze frei. Das heißt, deshalb muss es, so lässt man noch auch tut, oft, da ist es zum Beispiel die Länge des Vertrags gewesen. Und dann, ja, dann muss man halt das einfach akzeptieren. Weil ich trotzdem noch Kontakt mit Manuel, ich rufe ihn öfters an, ob es ihm gut geht, vor allem auch nach der Geburt von seinem Kind, ob alles passt. Und ja, also da habe ich eigentlich nur mit kann danach ein böses Wort gehabt. Aber es hat auch Szenen gegeben, zum Beispiel so wie der Walland damals, der eigentlich sehr gut gespielt hat im ersten Jahr mit dem Popovic. Dann im zweiten Jahr, das habe ich auch festgestellt, wenn ein Junger, das ist das schwierigste Jahr, wenn einer den Durchbruch hat, dass die das bestätigen, weil die noch hat teilweise, ja, jetzt habe ich es eh geschafft. Und das, ich habe noch keinen gehabt, der im zweiten Jahr eigentlich zumindest gleich performt hat. Aber das heißt ja nicht, dass er schlechter war, aber du musst halt nur die Geduld haben. Oder du sagst, schau, geh woanders hin, schau, du hast, ich meine, Walland war ja ein typisches Beispiel, der ist ja noch wieder zurückgekommen und eigentlich wollte er sein Studium beenden.
War in Dornbirn und Innsbruck de facto Ausschusswagen.
Genau, und in der AHL bei uns. Und dann dadurch, dass wir Verletzte gehabt haben, ist er wieder in die erste gekommen und hat noch 2-3 Saisonen Master geworden und alles. Also ich glaube, dass man das nicht persönlich nehmen soll. Das ist einfach so. Ich kann mich noch erinnern, ich habe den Setzinger bei bestehendem Vertrag, weil der Trainer gesagt hat, nein, er mag nicht mit ihm. Der neue Trainer, der gekommen ist, und dann haben wir den Vertrag aufgelöst. Und die Journalisten beim nächsten Spiel gegen Graz, er hat in Graz gespielt, kommt er zu mir und die haben gedacht, wir streiten, weil natürlich, weil er böse ist. Und dann haben wir das abgeschlagen und gesagt, seht, wie wir zerstritten sind. Und sagt er, ja, aber das ist Profi-Eishockey. Das ist Profisport, das ist so. Das ist ja nichts Persönliches. Also ich habe mit dem Setzer nie ein schlechtes Verhältnis gehabt. Und das sind natürlich auch die lässigen Sachen, was da passieren. Deshalb ist es so toll, ein Sport. Und deshalb sage ich auch, für Kinder, egal ob sie Profisport machen oder in Profisport kommen, Mannschaftssport ist eine super Ausbildung für jeden Jugendlichen für spätere Berufsleben. Weil auf der einen Seite musst du in der Mannschaft funktionieren. Aber du musst auch Ellbogentechnik haben und auf dich selber schauen. Wenn du aber jetzt sagst, ich bin der Beste und ich brauche die anderen nicht, wirst du allein keine Partie gewinnen, weil du brauchst eine Mannschaft dafür. Und so ist es im Berufsleben auch. Das ist meine Meinung.
Der Weg dieser Folge wird jetzt erstmal in eine ganz kurze Pause führen. Und danach werden wir uns über adjustieren im Sinne von richten und in Ordnung bringen, unterhalten und aber auch nochmal übers Adjusten im Sinne von anpassen. Das Ganze in einer ganz kurzen Pause.
Win Today Hockey O'Clock.
Der Win Today Hockey O'Clock Podcast geht 2025 noch einmal auf Tour. Und das wird historisch. Zum ersten Mal in der Geschichte gastiert dein liebster Eishockey-Podcast beim UECR Huben im wunderschönen Osttirol. Am 12. Dezember 2025 findet die Live-Aufzeichnung einer Episode von Winter Day Hockey O'Clock direkt beim UECR Huben statt. Mit Greg Holst, Martin Pfanner und vielen weiteren Gästen. Alle Infos zur Veranstaltung sowie zum Ticket-Vorverkauf bekommst du demnächst unter uecr-huben.at. Das ist uecr-huben.at.
Win Today Hockey O'Clock.
Zurück bei Win Today Hockey O'Clock, zurück bei der Manager, eine Win Today Hockey O'Clock Original Series. Wir haben in Teil 1 schon sehr viel abgearbeitet, Teil 1 dieser Folge wohlgemerkt, was in Ordnung bringen, richten anbelangt, was Strömungen identifizieren anbelangt, was Spielern helfen anbelangt, so sie das denn wollen, was sich vielleicht auch anpassen anbelangt, möchte das jetzt aber mehr auf die Art und Weise überführen, wie ein Team konstruiert worden ist, wie ein Team erweitert werden kann. Und da gibt es ja dann auch immer das Vehikel der Nachverpflichtung. Ob das jetzt aus Verletzungsgründen ist, ob das vielleicht auch ist, weil es an Charakter oder einem bestimmten Spielerprofil auch tatsächlich mangelt. Wie oft kommt es vor, dass du dir denkst, also, dass auf Verletzungen reagiert wird, ist wahrscheinlich der klassischste aller Fälle. Aber wie oft kommt es oder kam es vor, dass du gemeinsam mit dem Trainerteam das Gefühl hattest, uns fehlt ein bestimmter Charakter oder uns fehlt ein bestimmter Spielertyp?
Während der Saison eigentlich relativ selten, so wie du schon gesagt hast, du reagierst eigentlich auf, wenn wirklich langfristige Verletzungen und die Spielerdecke relativ dünn wird und du das nicht mehr mit eigenen Spielern aus dem Nachwuchs oder aus der AHL auffangen kannst. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass wir wirklich gesagt haben, uns fehlt jetzt charaktermäßig jemand, weil das ist etwas, wo wir so und so großen Wert drauf legen und einen richtig guten Charakter in der Mannschaft haben. Deshalb ist oft auch nicht so vorrangig, auf den Charakter von den Spielern zu schauen, weil wenn ein schlechter Charakter unsere Kabine zerstören kann, dann haben wir keinen Charakter in der Mannschaft. Deshalb, die Kabine da unten vertrocknet jemanden, wo du sagst normal, oh, das ist ein schwieriger Charakter. Das ist eigentlich, aber natürlich versuchen wir, bevor einer Saison, bevor wir da versuchen wir schon tiefer zu graben und da musst du halt, natürlich kannst du auf Stats schauen, aber so wie ich auch schon gesagt habe, Stats, ja, du musst eigentlich am besten ist, mit Spielern zu sprechen, die mit denjenigen schon einmal zusammengespielt haben, um zu erfahren, wie ist der in der Kabine. Wir haben ja zum Beispiel mit dem Peterson jemanden damals, der eben, ja, oh, das ist ein schwieriger Charakter. Und auch die ganzen Gerüchte, wo es da immer gestanden ist, dass der schlechte Stimmung reinbringt, das ist, der Pidi ist alles andere als ein schlechter Stimmungsmacher. Der Pidi hat nur die Angewohnheit, sehr viel zu sprechen und das kann halt manchmal lästig sein. Aber da will ich nicht nur den Pidi, weil wir haben einen anderen drinnen, der das Radio ist und ich hoffe, er verzeiht es mir, aber das ist der Herburger.
Großartiger Typ. Also ich bin auch großer Raphael Herburger-Fan, deswegen... Ja.
Aber ich sage, du brauchst ja eben verschiedene Charaktere drinnen und das ist das Lustige, so wie du jetzt siehst. Wir haben ja wirklich sehr viele ganz junge Spieler und ältere Spieler. Und du siehst, dass das komplett verschiedene Generationen sind, weil jetzt komme ich wieder auf das zurück, wo wir 4-1 gegen Innsbruck verloren haben, wo du, das schon ein Ergebnis ist in Klagenfurt, da gehst meistens noch schnell zum Auto und schaust, dass du zu Hause kommst. Und da haben halt die jungen Spieler drinnen, für die war das 10 Minuten später abgehakt und er sagt, wohin gehen wir heute essen? Wo die älteren Spieler noch sagen, ja, aber wie kennt's her? Wir haben ja jetzt gerade im Tunnel zu Hause gehen, wie kennt's ihr das machen? Es sind beide Sachen gut. Natürlich kannst du nicht hurra durch die Stadt laufen und mit einem Grinsen im Gesicht, aber das Spiel ist eine Vergangenheit. Abgehakt und weiter. Und da siehst du die unterschiedlichen Charaktere, aber da ist hauptsächlich auch der Altersunterschied.
Das Spannende ist ja nicht nur, was diese Transfers innerhalb der Saison anbelangt, sondern was dann auch Transfers nach einer Saison anbelangt. Und jetzt mal außen vor gelassen, dass in Klagenfurt jeder den Meistertitel erwartet, weil das natürlich auch das Selbstverständnis von Club und Eishockey-Stadt ist. In nicht allen Fällen klappt es ehrlicherweise auch mit dem Meistertitel. Das ist für viele Organisationen so, aber nach jeder Saison versucht man natürlich wieder dieses Ziel zu erreichen. Weißt du, deine Saisonzielfrage, die ungeliebte, du sagst, mal in die Playoffs kommen, das ist tatsächlich das Grundverständnis. Ja. Das KAC kann man an das eine Jahr erinnern, als es eben Postseason ohne Klagenfurt gab. Das war für uns als Berichterstatter auch völlig ungewohnt und eigentlich undenkbar. Aber auch das kann passieren. Es gibt für jede Mannschaft mal diese Saison aus der Hölle. Salzburg hat 6 Jahre lang versucht, obwohl bestes Budget oder größtes Budget und Potenzial Ende nie, 6 Jahre lang einen Titel hinterhergerannt. Es funktioniert eben nicht immer, das möchte ich mal vorausschicken, aber wenn es in der Offseason geht und eine Saison nicht mit einem Meistertitel endete, wie sieht dieser Debrief-Prozess aus? Wie versucht man dann zu adjustieren, etwas in Ordnung zu bringen, in der Hoffnung, dass es klappt? Beginnen wir beim Debrief-Prozess. Wer kommt alles zusammen und wie wird das gebündelt, dass man aus dem, was nicht geklappt hat, den Titel zu gewinnen, die richtigen Schlüsse zieht?
Also für mich einmal ganz wichtig sind die Spielergespräche. Was zum Beispiel beim Beto im ersten Jahr, sind wir Meister geworden, ja. Und dann habe ich gesagt, du, Exit-Gespräche mit den Spielern, wann machst du die? Warum soll ich Exit-Gespräche machen? Naja, weil Feedback wichtig ist für mich. Und für mich ist sogar ein negatives Feedback wichtiger, weil dann weiß ich, ob ich was ändern muss. Weil wenn da jeder nur, deshalb bin ich da sehr dankbar, wenn die Spieler offen sind, weil ich mache sie noch auch Feedbackgespräche. Und dann vergleichen wir mit den Trainern, ob das übereinstimmt oder ob sie den Trainern nur warme Luft reinblasen wollen, weil sie ja Angst haben, dass sie sonst nicht spielen. Und wenn ich nur merke, oh, mit mir reden sie ganz anders, das kann teilweise nicht sein. Und da, das sind einmal die ersten Sachen, was wir machen. Und dann sitzen wir natürlich zusammen und analysieren das Ganze noch einmal. Woran ist es gelegen? Was hat uns gefehlt? Zum Beispiel letztes Jahr, wir waren einfach tot. Also ich werde nie Verletzungen als Ausrede hernehmen, weil du das trotzdem mit deiner Mannschaft auffangen kannst. Aber dann in der Finalserie nach der ersten Partie, die bei meiner Meinung nach die klar bessere Mannschaft waren und gewinnen hätten können, dann fällt da der Murschat aus und das hat der Mannschaft die Luft gezogen.
Dann, was man nicht vergessen darf, ist, dass bei Salzburg pünktlich zum Playoff-Beginn genau alle fit waren. Die hatten die Verletzungen quasi im Grunddurchgang, genau, den Klagenfurt gewinnen konnte und dann kam es genau umgekehrt. Und
wir haben eben, so blöd klingt, den Schwinger verloren, der für mich in der Serie gegen Bustertal war die Linie unsere beste Linie. Dann ist der Schwinge ausgefallen, dann war auf einmal die Linie nicht mehr zum Sehen. Also da sind so viele Faktoren zusammengekommen, die aber, ich sage es nur einmal, keine Ausrede sind, aber nur wichtig sind für die Analysen. Was müssen wir machen? Jetzt wird natürlich jeder sagen, naja, dann verpflichtet eigentlich nur mehr Spieler, dann müsst ihr tiefer sein. Ja, aber pass auf, wenn du es von Anfang an machst, dann sitzen Leute auf der Tribüne. Voriges Jahr zum Beispiel, wenn wir nicht immer die Verletzten gehabt haben, waren immer zwei Leute auf der Tribüne gesessen. Du hast unzufriedene Spieler. Weil es will jeder spielen. Und man, für mich ein gutes Beispiel ist voriges Jahr zum Beispiel Berlin. Ich meine, die haben gehabt 7 Verteidiger und 13 Stürmer, wobei 12., 13. und 14. Stimme, der 12. war der Hördler, Sohn vom Hördler, glaube ich, 21, und die anderen zwei waren 18. Die haben die DL dominiert, aber als Kollektiv. Weil die haben auch diese Ausfälle gehabt, aber die etwas beobachtet, sind die zum Beispiel auf einen Roadtrip gefahren. Schwenningen, Ingolstadt, München, jetzt nicht die leichtesten Gegner, mit 4 Verteidiger und 9 Stürmer. Alle drei, also die haben gespielt Freitag, Sonntag, Dienstag, alle drei gewonnen. Haben einfach ihr System geändert. Nicht dominant, sondern jetzt sitzen wir mal back. Und das ist auch etwas zum Beispiel, was ich glaube, was wir ein bisschen machen sollten, weil ich habe in den letzten Jahren fast kein Spiel gesehen, wo wir als schlechtere Mannschaft gewonnen haben. Wir haben oft als bessere Mannschaft verloren. Und oft musst du halt, okay, jetzt haben wir halt Verletzte, dann müssen wir anders spielen. Oder, also ich würde oft sagen, ja, aber die Spieler werden müde. Also eben noch kein Spieler bei uns gehört, aber nach 22 Minuten Eiszeit habe, boah, jetzt bin ich müde. Ein gutes Beispiel ist halt auch immer der Fischi, der zum Beispiel sagt, die haben eine Vorbereitung gehabt, wo er in Krefeld gespielt hat, die waren 4 Verteidiger und der hat 28 Minuten gespielt, er hat die beste Saison gespielt, weil er da gleich einmal Vollgas reingekommen ist. Also das sind Gespräche, die wir noch haben, was können wir machen, was müssen wir machen, was brauchen wir. Wir haben vor 2 Jahren zum Beispiel gesagt, oh, wir müssen mehr Körper spielen, körperlich stärker werden. Und da glaube ich, dass wir mit der Verpflichtung von einem Nickel sehr viel stärker geworden sind, obwohl wir vielleicht dadurch, dass wir einen Posti verloren haben, spielerisch verloren haben. Aber der Timo ist 22 Jahre. Der hat ja das Potenzial, sich auf der Position noch zu verbessern. Ein Meier kann richtig hart spielen. Also wir haben da schon einige drinnen, die richtig hart spielen können. Also das war zum Beispiel etwas nach der Saison, was wir gesagt haben. Und heuer natürlich, wenn du ein Pech hast, hast du Verletzungen. Das kannst du nicht planen. Und nur, du musst halt dann das Beste draus machen. Ich sehe immer da die Möglichkeit für junge Spieler, sich zu etablieren. Man sieht jetzt auch, also der Waschnik, sehr gut gespielt die letzte Partie. Der hat ein riesiges Potenzial. Wir haben den Lahm noch da. Also ich sehe derzeit uns auf keinen schlechten Weg. Aber das sind eben die Analysen, die wir intern noch machen.
Ist es auch das, was du Leuten antworten würdest? Ich habe das in der Vorbereitung auch auf diese Gesprächsserie jetzt ein paar Mal gelesen, bei den wahrscheinlich überkritischsten Fans der Liga. Naja, wir sind jetzt, also wir als KZ, wir sind jetzt kollektiv ein Jahr älter, aber versuchen mit derselben Mannschaft an noch größeren Erfolg einzufahren. Was antwortest du solchen Fans?
Ich würde mir Sorgen machen, wenn einer von den Spielern wirklich schlecht gespielt hätte vorher. Man Abidi zum Beispiel war wieder unser punktbester Spieler. Ich weiß, dass der auch von den Trainern damals jedes Jahr abgeben wollt und der bringt halt immer seine Leistung auch. Genauso ein Fraser hat wieder 25 Tore rausgeschossen. So, und ihr wart mir ja mehr noch von den Jungen. Und wenn man uns unseren Kader anschaut, wenn wir jetzt noch voll sind und hast wahrscheinlich in der dritten Linie, bei uns gibt es nicht erste, zweite, dritte, sondern aus den einer Linie halt den 100 Pfund. Sagen wir jetzt, wenn es der dritte ist, was
genauso gut die erste Sachen sein könnte bei.
Oder du hast nur, wenn jetzt zum Beispiel der Ausländer kommt und der spielt statt ein Obse in der zweiten, spielt der Obersteiner in der vierten Linie mit einem Hohecker oder mit wen auch immer. Ich will da jetzt da gar nicht sagen, dass ich da jetzt eine Aufstellung mache, aber ich glaube, dass wir schon eine Qualität auch haben. Und ich glaube, dass wir auch in der Verteidigung, ich meine, das hat man jetzt auch gesehen gegen Laibach, ich glaube, dass wir da noch kompakter sind. Und weil Laibach ist keine schlechte Mannschaft, die haben Top-Ausländer geholt, der Rest ist slowenische Nationalteamspieler. Das heißt jetzt nicht, dass wir die jetzt jedes Mal schlagen werden, aber ich war eigentlich positiv überrascht, wie kompakt wir allem zu dem Zeitpunkt des Jahres hinten gestanden sind.
Du hast was sehr Richtiges angesprochen und das weiß jeder Manager eines Eishockey-Teams, das wissen auch die Spieler und die Betreuer. Verletzungen kann man nicht planen und Ausfälle schon gar nicht und auch nicht deren Länge und Schwere und dergleichen. Und da hat es die vergangenen Jahre in Klagenfurt jemanden gegeben, dessen Reha-Prozess erst recht nicht planbar war, mit Johannes Bischofberger, der vielen Fans hier so unfassbar viele tolle Momente beschert hat. Eine der Attraktionen, muss man ehrlicherweise sagen, in der Winter Day Eishockey League, wo man aber wusste, da gibt es eine Verletzungsgeschichte, was Kopfverletzungen anbelangt. Und wir haben uns auch bei unserem Fernsehteam intern unterhalten und gesagt, das ist natürlich schon ein Risiko, wenn er weiß, es gab so viele Gehirnerschütterungen, dann könnte jede weitere dann tatsächlich die letzte sein. Und als er im Sommer diesen Jahres sein Karriereende verkündet hatte, habe ich ihm dann relativ rasch geschrieben und zur Entscheidung gratuliert und gesagt, so sehr ich dich als Spieler vermissen werde, 4 Jahre Karriere versus 40 Jahre oder noch länger hoffentlich gesundes Leben, ist glaube ich, eh klar, wohin es gehen sollte. Und ja, haben zur Entscheidung gratuliert. Und man aber gleichzeitig auch gedacht, der Umgang mit ihm und das hat er auch selber immer wieder lobend erwähnt, wie viel Vertrauen ihm da der Club eingeräumt hat und wie viel Zeit man ihm gegeben hat und wie ihm versucht worden ist, zu helfen, das imponiert mir. Das ist eines der positivsten Beispiele, an die mich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren erinnern kann, wie ein Club am Spieler die sprichwörtliche Stange gehalten hat. Wie wichtig war dir das, vielleicht auch extern, um zu sehen, seht ihr, so wie bei uns mit Spielern umgegangen, aber vor allem auch intern, ihm zu helfen?
Ja, es gibt ja die menschliche Seite und das ist ja das Tragische an dem Ganzen ist, dass ihm wirklich niemand sagen kann, was er jetzt wirklich hat. Also es sagt keiner, du darfst spielen, aber es sagt auch keiner, du darfst nicht spielen. Ich meine, wir haben ihn ich habe ihn gebracht in die Spezialklinik nach Zürich, wo sogar NHL-Spieler hinfliegen und da ist keine richtige Diagnose gekommen. Und er hat ja nachher eben ein super Jahr noch gespielt, eben weil er seine Ernährung umgestellt hat und da man draufgekommen ist, dass es irgendwas mit Ernährungsumstellung vielleicht zu tun hat. Aber für mich war das auch persönlich etwas, du kannst ja nicht einfach jetzt sagen, so und jetzt putz dich. Vor allem, wenn niemand wirklich sagt, natürlich bin ich ja kritisiert und ja, aber den kannst du nicht mehr spielen lassen. Ich habe ihn gezwungen. Ich kann aber einen 29-Jährigen, der von sich aus sagt, du, nachdem er keiner sagen kann, ich darf wirklich nicht. Das ist für mich ein persönliches Anliegen gewesen. Aber nicht weil es jetzt der Bischi war, sondern ich glaube, dass er auch viel für den Verein getan hat. Und dann ist das Mindeste, dass du ihm zumindest die Zeit gibst, eine Entscheidung zu treffen. Das ist meine Meinung.
Ich kann es mir natürlich schon vorstellen, dass ich mich auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mit ihm unterhalten habe und ihm gebeten, mal zu sinnieren, was ist denn für Episoden oder Erinnerungen an euer gemeinsames Wirken gegeben hat, sich gemeldet und Folgendes zu Protokoll gegeben. Wir hören rein bei Johannes Bischofberger.
Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo Martin, hallo Olli. Hey, aber kurze Geschichte zum Olli. Das ist gar nicht einmal so lang her. Da habe ich es wieder einmal geschafft, in die Eishalle, in die Kabine, nach meiner langen Verletzungspause. Und das ist ja so oder so dann eine prekäre Situation, sage ich einmal. weil keiner so richtig weiß, wie man drüber redet, über die Verletzung und wie es einem geht und so weiter. Der Olli ist auf mich zugekommen, stehen geblieben und hat gesagt, du Bischi, was du eigentlich, wie schwer es war, so einen Spieler wie die zu finden. Und dann habe ich gedacht, jetzt wird er noch ein Kompliment nachschießen. Und dann ist noch gekommen, es war so schwer, so einen kleinen Spieler wie die am Markt zu finden. Aber ich habe es geschafft und habe gelacht. Und ja, wir haben beide lachen müssen. Da habe ich auch wieder gewusst, ich bin in der Eishockey-Kabine angekommen. Der Olli hat es immer verstanden, Leichtigkeit in schwierige Situationen einzubringen. Ich habe immer gewusst, dass die Tür zu ihm ins Büro offen ist, sei es private Angelegenheiten oder geschäftliche. Und auch nach wie vor weiß ich, wenn ich was brauchen sollte, kann ich ihn jederzeit anrufen und er wird Zeit finden für mich. Ja, ich glaube, das ist sehr speziell. Wir haben 9 Jahre gemeinsam arbeiten dürfen und wir verstehen uns immer noch blendend. Ich glaube, das ist echt was Besonderes. Ich wünsche dir, Olli, alles Gute. Wir hören uns so oder so. Und ja, euch noch einen schönen Abend. Alles Liebe. Ciao, ciao.
Und es ist schon mal spannend, dass von Manuel Gernal und Johannes Bischofberger wirklich unabhängig voneinander gleichlautend dasselbe Feedback kommt, wie du auflockerst, wie die Türe immer offen ist, wie du auf sie eingehst, wie du mit ihnen arbeitest. Das ist sicher auch viel Bestätigung deiner Arbeit und des Ganzen. Aber weil wir in der Folge übers Adjustieren sprechen und jetzt in Ordnung bringen und richten, natürlich klafft mit Johannes Bischofberger jetzt auf einmal wieder eine Lücke im Kader. Der Speedster, der so viel kreieren kann und so viel für die Mannschaft getan hat, fehlt jetzt. Und jetzt gibt es aber die Gewissheit, Karriere ist zu Ende. Vergangenes Jahr zum selben Zeitpunkt wusstest du das nicht. Wie versuchst du jetzt erneut den kleinsten Spieler, den es am Markt gibt, zu finden?
Den Bischi kann man nicht ersetzen. Keine Chance. Also zumindest mit einem Österreicher nicht. Und ich glaube, ein Ausländer in der Qualität, den wirst du für die österreichische Liga nicht bekommen. Also das ist ein, so wie du schon gesagt hast, ein unglaublicher Spieler für die Zuschauer mit seiner, mein unvergessenen Tor gegen die schwedische Mannschaft, wo sie das zweitschönste Tor in der CHL ist, wo er die Diebe gesplittet hat und allein runtergefahren ist. Und ich glaube, dass die Schweden nicht die langsamsten Eisläufer sind, aber so etwas hast du noch nicht gesehen. Also diese Dynamik, die er aufs Eis bringt, der natürlich sehr viele Scheiben verschleppen kann durch seine Geschwindigkeit, seine schnellen Bewegungen. Natürlich bist du halt anfällig nachher gerade für so eine Sache und das, deshalb verstehe ich das auch, weil die natürlich immer in der Gefahr bist, dass du irgendwo einen Blindside-Hit kriegst, wo ich nicht sagen will, dass das einer extra macht, aber das Spiel ist heute so schnell. Und wenn ich mich an seinen letzten Check erinnere, den er bekommen hat, der eigentlich kein Check war, sondern der ist einer von unten gekommen und hat ihn wirklich nur gestreift. Also, aber wie gesagt, du kannst ihm nur übers Kollektiv. Aber so eine Attraktion, glaube ich, wie ihn, wirst du selten haben in der Liga.
Das war eine deiner Schlüsselverpflichtungen vor der Saison 2016, 2017, weil wir über Kader bauen, Kader planen, Profile entwickeln und dergleichen gesprochen haben und du letztlich in deiner zweiten Ära als der Manager beim KAC bist. Wenn du über alle getätigte Verpflichtungen kurz und mental drüber fliegst, was sind so welche oder denkst, das war, wenn wir wieder bei in Ordnung bringen sind oder richten sind, ein Transfer, der meine Erinnerung bleibt oder der als erstes in den Sinn kommt. Ist es vielleicht genau Johannes Bischofberger? Ist es ein Manuel Gernal, den du auch zweimal zum KAC lotsen konntest? Ist es jemand ganz anderer, der als erstes in den Sinn kommt? Ich weiß, Name-Dropping, das hast du aber.
Positiv oder negativ?
Offene Frage.
Also beim Bischi war ja so, dass der Bischi in der zweiten Schweizer Liga gespielt hat und sein Trainer war ja damals der Kriegel, also der bei uns war, also der Weber. Und ich bin angerufen und sagte, wenn er spielt, ist er der beste Spieler, aber er ist sehr anfällig auf Krankheiten. Und da muss ich sagen, da hat der Bischi einen unglaublichen Job gemacht. Der hat, Ich habe ihn erst kürzlich wieder gesehen, er war bei mir zu Hause, wir haben was zusammen getrunken. Also der ist ja benannt wie ein Bodybuilder mittlerweile. Also unglaublich, wie er dann selber gearbeitet hat. Und ich glaube auch, dass er krankheitsmäßig relativ wenig Ausfälle gehabt hat. Also das ist hier ein Transfer, wo du Freude hast, weil eigentlich mit dem niemand gerechnet hat. Und so wie du vorhin gesagt, Königstransfer, zu dem Zeitpunkt war er jemand, wo wir gehofft haben, dass er sein Potenzial ausspielen oder ausschöpfen kann. Und das ist natürlich immer das Schönste, wenn sich das noch positiv herausstellt. Oder man beim G, den haben wir ja, das war ja zu der Zeit auch vom Dieter, wo er um Freigabe gebeten hat, weil er ein Angebot gehabt hat aus Finnland. Und von mir sofort das Ja gekommen ist und wir intern diskutiert haben, ja, aber das ist ein wichtiger Baustein. Ich kann mich noch erinnern, da habe ich mit dem Dieter darüber diskutiert, habe gesagt, aber Dieter, was können wir von dem Spieler erwarten, wenn wir ihm das jetzt nicht erlauben? Weil ich hätte sagen können, nein, du musst deinen Vertrag erfüllen. Wie würdest du reagieren als Spieler? Das ist vielleicht eine einmalige Chance, die er kriegt. Ich will keinen angefressenen Spieler da haben. Es hat uns wehgetan, dass er weggegangen ist. Aber ich glaube, es war für ihn eine Erfahrung. Und da muss ich auch den Hut ziehen vor ihm, weil er hat, obwohl er oben nicht gut abgeschnitten hat von Anfang an, er hat das Bein halt durchgezogen. Die meisten flüchten ja noch wieder, weil er sagt, ey, ich will noch bestehenden Vertrag, ich gehe wieder zurück. Und da sieht man den Charakter von Manuel. Aber das war sicher eine Verpflichtung, was sicher gut war, war, so wie gesagt, aber ich will jetzt gar nicht einzelne herausheben, weil es waren eigentlich richtig viel Gute dabei, vor allem vom Charakter her, haben wir eigentlich nicht richtig Leute gehabt, wo du sagst, das hätten wir uns eher sparen können. Weil es hatte jeder Spieler seine Qualitäten, sei es jetzt offensiv oder defensiv. Liebig überlebt nun mal nicht einmal 2 Monate in Klagenfurt, wenn keine Tore schießt, bist weg. Nur das ist eben auch. Und da kann ich mich erinnern, mich einmal an Patrick Harrand, war zum Beispiel einer meiner ersten Verlängerungen während der Saison für die nächste Saison. Und ich kann mich erinnern, wie er zu mir gekommen ist, hat er gesagt, ja, aber ich habe nur 2 Tore geschossen bis jetzt. Sag ich, ja, aber du hast Schüsse geblockt, so wie bei der letzten Partie, hast du den Schuss geblockt und der Lundmark hat unten das Tor noch geschossen. Das heißt, der Lundmark muss sich eigentlich bei dir bedanken, dass du den Schuss geblockt hast, weil sonst war er gar nicht zu dem Torschuss gekommen. Natürlich sehen die Zuschauer immer nur denjenigen, ich sehe das eigentlich, für mich ist ein geblockter Schuss genauso wertvoll, wie wenn du ein Tor schießt. Und die Unangst war Aufgabe natürlich der Tormann, weil wenn der einen Fehler macht, ist ein Tor. Aber deshalb, ich will da gar nicht, aber da könnte jetzt so viele Namen sagen, aber der war sicher, wie gesagt, so wie jetzt der Murschak auch, nach dem Karriereende, ist, glaube ich, ein wichtiges Puzzle zu den bestehenden Charakteren, die wir drinnen haben. Also, wenn du den wahrscheinlich jetzt in eine Mannschaft holst, wo du keinen Charakter drinnen hast oder sogar mal nicht den entsprechenden Mitspieler, wird da der beste Spieler nichts nutzen.
Es ist manchmal müßig, über Vergangenes zu diskutieren, weil man die Vergangenheit logischerweise nicht ändern kann und da sind wir wieder im Floskel-Territorium angelangt. Aber nur wenn man weiß, wo man herkommt, kann man auch wissen, wo man hin möchte. Das vergessen ganz viele. Und wenn du auf deine 2 Äras zurückblickst, die du beim KAC prägen durftest, gibt es ein Jahr? Oder gibt es eine Phase, wo du denkst, da hätte besser anders adjustieren müssen oder mit dem Wissen von jetzt, man reift ja auch mit der Erfahrung, hätte ich das anders gemacht? Was kommt als erstes in den Sinn?
Eigentlich, so dumm es jetzt klingt, gar nichts. Das heißt jetzt nicht, dass ich keine Fehler gemacht habe, ganz im Gegenteil. Aber man sollte auch Fehler aus den Fehlern lernen und die nicht wieder machen. Korrigieren kannst du ja eh nicht. Und das ist müßig, darüber nachzudenken, was ich da anders gemacht hätte, weil dann war ich die ganze Zeit depressiv. Du kannst immer alles besser machen, weil es gibt keinen Mensch auf dem Planeten, der keine Fehler macht. Und ich hab auch genug Fehler gemacht. Jeder Mensch macht Fehler und die solltest du halt noch abarbeiten, mit den Trainer abarbeiten, mit dem anderen Staff abarbeiten. Da gehören alle dazu. Also für mich zählen nicht nur die Trainer, die Spieler. So wie ich gesagt habe, Zeugwart, Physio, Ärzte, Off-Ice, die gehören alle dazu. Du kannst nur, wenn alles drin funktioniert, wie zum Beispiel haben wir eine Besprechung gehabt, da habe ich eben meine Zeugwart, Physio, Off-Ice raufgeholt und habe gesagt, wenn ich euch noch einmal negativ sehe, weil ihr bringt eine negative Stimmung rein, wenn die negativ sind, seid wenigstens ihr positiv, weil das macht ja keinen Sinn, wenn wir alle negativ sind. Und deshalb, das ist auch, was früher die Spieler gesagt haben, da versuche halt ich, wenn ich sehe, ich kann mich erinnern, wir haben mal zu Hause 1-0 verloren. Die sagt den Trainer nicht und der hat die Mannschaft zusammengeschissen. Und dann auch habe ich gesagt, can I say something? Ich meine, normal muss ich nicht fragen, aber ich stimme das immer mit der, sagt er, ja. Sag ich, we were by far the better team. Also wir waren das viel bessere Mannschaft. Wir haben nur kein Tor erschossen. Das heißt, Herz auf, die Köpfe runter zum Tor. Wir haben 1-0 verloren. Aber wir waren die bessere Mannschaft. Ich kann mich noch erinnern, wie der Trainer mir angeschaut hat. Sag ich, ja. Nur weil du verloren hast, hast du ja nicht. Du musst akzeptieren. Ich meine, die haben damals wirklich Glück gehabt, weil jeder Bischi hat damals das leere Tor nicht getroffen. Dann haben wir noch Chancen gehabt, Stangenschüsse gehabt. Aber wir haben auch gegen Salzburg verloren, wo jeder nachgesagt hat, wir müssen akzeptieren, dass die heute die bessere Mannschaft war. So. Aber das heißt nicht, dass wir die nicht schlagen können.
Ey, lass zwei Scheiben anders springen und viele Spiele nehmen eine komplett andere Wendung. Ja. Weil ich schon angesprochen habe, und das ist so quasi das Ende und führt uns dann aber auch in den nächsten Teil heute in einer Woche. Adjusten im Sinne von anpassen. Es gab und gibt zwei Ärgers des Oliver Piloni beim KAC. Die erste von de facto Jänner 2008 bis Ende der Saison 10-11. Und die zweite, die dann von der Saison 14-15 weg sich entfaltet hat. Wie war das damals, nicht mehr Manager des KAC zu sein und dich neu anpassen zu müssen, dir eine neue Aufgabe zu suchen?
Ich habe es eigentlich als interessante Aufgabe empfunden, weil damals eben die erste Bank gemeint hat, sie wollen Geld investieren, wenn wir eine internationale Nachwuchsliga machen. Und da ist eben von denen Geld zur Verfügung gestellt worden, die ich verantwortlich war, die aufzuteilen auf die Spieler und hab da, auf die Mannschaften und habe da einige Adaptionen gemacht, eben, dass es verpflichtend ist, einen hauptberuflichen Trainer in der U20 zu haben. Und sonst bekommst du einen Teil des Geldes nicht und der Rest wird teils ausgeschüttet worden aufgrund der Fahrdistanz. Weil natürlich, sage ich jetzt einmal, okay, von Vorarlberg hat niemand mitgespielt, aber von Innsbruck nach Ungarn zu fahren, relativ lang ist. Und das war eigentlich eine tolle Aufgabe, wo ich sehr viel zu tun gehabt habe, auch mit den Ungarn, wo ich sehr überrascht war, wie professionell die dort arbeiten, denen sehr viel Geld zur Verfügung gestellt worden ist vom Staat. Habe da Vorträge gehalten in Ungarn. Also es war, ich war genug beschäftigt, sagen wir es einmal so, und hat auch einen anderen Horizont für mich geöffnet. Und ja, ich habe mitgeholfen, wie wir eben die ganzen Sachen für die Liga übersetzt haben ins Deutsche, was auch eine tolle Aufgabe ist, weil du siehst erst, wie schwierig es ist, vom Englisch oder Englisch ins Deutsche, weil oft ist in Englisch ein Satz und in Deutsch brauchst du aber zwei Sätze. Also das war eigentlich nicht etwas, wo ich gesagt habe, oh scheiße, jetzt bin ich beleidigt oder irgendetwas, sondern es war relativ schnell eine tolle neue Aufgabe da.
Was war der Grund, dass du 2010 oder 2011 noch dazu nach einer Finalteilnahme, nach einer Niederlage in Spiel 7, dann auf einmal nicht mehr Manager des KAC warst?
Entscheidung vom Vorstand.
Wie viel Genugtuung war mit dabei, dass du 3 Jahre später wieder nominiert worden bist? Oder was war die Gefühlslage? Also, will er nicht Genugtuung jetzt in den Mund legen?
Ich bin gefragt worden, ob ich wieder zurückkomme. Und dann war meine Antwort unter gewisse Voraussetzungen, wenn gewisse Sachen geändert werden. Und das,
welche?
Das lasse ich so stehen. Also es ist hauptsächlich um den Nachwuchsbereich gegangen, dass da professioneller gearbeitet wird, weil ich eben die Erfahrung jetzt gehabt habe und gesehen habe. Ich nehme das Beispiel jetzt in Ungarn. Das heißt jetzt nicht, dass wir es machen, aber hat mich fasziniert, dass dort von einer professionellen Radio-Reporterin die Spieler geschult werden, Interviews zu geben. Was eigentlich sagst du, aber wir sollten das mit Eishockey zu tun. Naja, wenn ich mir oft anschaue, wenn bei uns eben ein junger Spieler, wo so oft nur lustig drüber kommt, weil wenn ich an das Interview vom Hoche denke, wo er auf dem Eistag gestanden ist, das ist ja lustig, nicht? Aber es war für mich interessant zu sehen, dass die in dem geschult werden dort und eigentlich auch die Spieler zusammengezogen werden, wöchentliche, also fürs Nationalteam, wöchentliche Tests gemacht werden, also unglaublich. Und da habe ich eben verschiedene Länder das gesehen und da war meine Meinung eben auch, dass man das auf dem KAC umsetzen kann, dass wir wieder in eine bessere Richtung gehen.
Diese Mission 30, die hat Klagenfurt ja in deiner letzten Saison der Ära 1 beschäftigt. Die hat Klagenfurt dann auch ein Jahr später beschäftigt und es hat dann noch ein weiteres Jahr gedauert, bis es dann endlich soweit war, bis der 30. Meistertitel eingefahren werden konnte. Und wenn man sich das Adjustieren dieser beiden Kader dann unter Klaus Reseu ansieht, es gab nur zwei wirkliche Verpflichtungen vor der Saison oder Zugänge jeweils. Also man könnte meinen, auch wenn das große Spieler war mit Thomas Koch, natürlich mit Patrick Harran, mit Jamie Landmark und auch John Lammers und die natürlich wichtige Bestandteile dieser dann letztlich Meistermannschaft waren. Aber letztlich sind vier Spieler in einem Eishockey-Gefüge jetzt nicht die Welt. Und jetzt könnte man meinen, die Meistermannschaft oder die Mannschaft, die dann zwei Jahre nach deinem Ende von Ära 1 den Titel geholt hat, ist zum sehr großen Teil von dir gebaut worden. Wie hast du diesen Titel miterlebt? Aus der Ferne, beziehungsweise nicht direkt beteiligt?
Es ist vermessen zu sagen, dass ich da beteiligt war. Ich meine, man kann jetzt, so wie du sagst, ein Großteil der Mannschaft war noch vor dem Zeitpunkt, wo ich da war. Aber ich bin aus Klagenfurt. Ich war jetzt nicht schadenfroh oder irgendetwas und da irgendwas gedacht, sondern ich habe mich gefreut, dass der KC Meister geworden ist. Also ich bin eigentlich immer so ein Typ, der jeden alles vergönnt und am meisten natürlich dem KC. Deshalb war es für mich auch noch kein Thema mehr, nachdem ich gesagt habe, unter welchen Voraussetzungen ich zurückkomme, dass ich den Job wieder mache.
Und zu diesem Job und einer weiteren Facette werden wir heute in einer Woche kommen. Ich möchte mich einstweilen erneut bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit nimmst und freue mich jetzt schon auf Teil 3. Danke, Oliver.
Passt, gerne.
Win today Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Mittendrin statt nur dabei.
Mit Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move, another nice move.
Folge 2 der Win Today Hockey O'Clock Original Series, der Manager, wurde präsentiert von Bravis Immo. Bravis Immo bedeutet Beratung, die zuhört, Lösungen, die passen und Entscheidungen, die halten. Das Gespräch soeben mit KAC-Manager Oliver Piloni handelte vom Adjustieren, dem Anpassen. Etwas, das auch in der Welt von Bravis Immo höchste Priorität hat. Denn jedes Projekt wird dort individuell, entsprechend Ihrer Ansprüche und Wünsche, angepasst. Sind Sie Anleger? Wünschen Sie eine 360-Grad-Beratung wie beispielsweise bei einem Kauf oder Verkauf? Sind Sie auf der Suche nach kompetenter Verwaltung Ihrer Wohnung oder Liegenschaft? Dann sind Sie bei Bravis Immo bestens aufgehoben. Jetzt gleich einen kostenlosen Beratungstermin sichern via office@bravis-immo.at. Das ist office@bravis-immo.at. Bravis Immo. Einfach. Bravissimo.